Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte zu Anfang beten. Vater, ich bitte dich, dass du heute Morgen redest zu unseren Herzen. Du kennst uns, du weißt, was wir brauchen. Und ich danke dir, dass du ein Vater bist, der uns sieht und der uns helfen möchte, der uns verändern möchte. Und so bitte ich dich, dass du redest, deine Liebe, deinen Segen ausgießt. Amen. Es geht heute Morgen um einen Psalm, und zwar um den Psalm 118. Den wollen wir uns genauer anschauen. Und bevor wir damit beginnen, möchte ich nochmal an die Kennzeichen der Psalmen erinnern. Das hat Rebecca Hinz letzten Sonntag super toll dargestellt. Psalmen sind eine Lyrikform, es ist poetisch, es wird gesungen und gebetet. Und die Sprache in dem Psalm, die ist oft sehr bildreich, wortgewaltig. Und immer wieder kommt es zu Wiederholungen, wo man im normalen Prosatext denken würde, ist auch ein bisschen langweilig. Aber in der Lyrik, in den Psalmen ist es ganz bewusst gewählt, um zu betonen, das ist wichtig. Außerdem werden Gegensatzpaare verwandt, um so Gedankengänge zu verdeutlichen, wie zum Beispiel Enge und Weite. Doch nun wollen wir diesen Psalm gemeinsam lesen bzw. beten. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Es sage nun Israel, seine Güte währet ewiglich. Es sage nun das Haus Aaron, seine Güte währet ewiglich. Es sagen nun, die den Herrn fürchten, seine Güte währet ewiglich. In der Angst rief ich den Herrn an, und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Der Herr ist mit mir, mir zu helfen. Und ich werde herabsehen auf meine Feinde. Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und sich nicht sich verlassen auf Menschen. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Alle Völker umgeben mich, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben, ja umringen mich. Aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich wie Bienen, sie entbrennen wie ein Feuer in Dornen. Aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Wein bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Amen. Meine Predigt hat 4 Punkte und sie lauten: Danken, ist das nicht total out? Zweitens, ich bin in Gefahr. Wer hilft mir? Und drittens, mit Gott durch jede Situation, denn der Herr ist mächtig, er ist der Sieger. Und viertens, ein dankbarer Lebensstil. Wie sieht das aus? Bevor wir uns den Psalm jetzt im Einzelnen nochmal genauer anschauen und was er mit unserem Leben zu tun hat, möchte ich noch ein paar allgemeine Infos zu diesem Psalm geben. Viele Psalmen, das wissen wir, hat der König David verfasst. Wer diesen Psalm verfasst hat, den 118., das weiß man nicht. Auch über die Entstehungszeit gibt es verschiedene Angaben. In den Kommentaren, wenn man dann guckt, gibt es entweder die Datierung vor dem Exil oder danach. Was aber sicher ist, der Psalm zählt zu den sogenannten Hallel-Psalmen. Das sind die Psalme 113 bis 118. Und sie werden im Judentum gesungen, gefeiert, gebetet, weil das daran erinnert, dass Gott damals sein Volk aus Ägypten befreit hat. Wir erinnern uns, das Volk damals mit Josef in Ägypten angekommen und irgendwann sind sie in die Sklaverei reingerutscht und es ging ihnen ganz dreckig. Und das feiert man mit diesem Psalm. Möglicherweise, und das gibt so einen Hinweis auf die Datierung, denkt man in diesem Psalm aber auch an ein anderes Exil. Wenn man weitergeht in den Jahrhunderten, die Assyrer und Babylonier haben das Volk Israel verschleppt ins Exil und erst nach mehreren Generationen ist das Volk wieder nach Israel zurückgekommen. Und vielleicht taucht auch das in diesem Psalm auf. Ganz klar, ihr habt es eben schon gemerkt, dieser Psalm, da geht's um Danken. Das ist so dieser Rahmen, Gott zu danken. Das taucht am Beginn auf, das wird in der Mitte poetisch, liturgisch entfaltet. Und am Schluss, ihr ist vielleicht euch aufgefallen, der Vers 1 ist auch nochmal der Vers 29, wortwörtlich. Diesmal als Bestätigung, ja, es gibt allen Grund, Gott zu danken. Wenn man sich den Psalm anguckt, hat er so 2 große Teile. Zum einen ist es die Geschichte eines Einzelnen, das, was er mit Gott erlebt hat. Er ist in eine Notsituation reingeraten und er nimmt uns mit hinein in seine Geschichte ganz nachdrücklich und leidenschaftlich. Er hat erlebt, dass Gott ihn aus dieser Not herausgeholt hat und das ist sein klares Bekenntnis. Zum anderen formuliert dann der Psalmbeter, wie er in den Tempel geht, um dort mit der Gemeinde für seine Rettung zu danken und sie zu feiern. Doch schauen wir uns jetzt den Psalm genauer an. Mein erster Punkt: Danken, ist das nicht total out? Wenn ihr nochmal so mit drauf guckt, danket dem Herrn, die Aufforderung geht zunächst an das Haus Israel. Damit sind alle Israeliten gemeint. Dann geht die Aufforderung an das Haus Aaron. Haus Aaron steht für das Priestergeschlecht. Und schließlich nochmal im Vers 4, es sagen nun, die den Herrn fürchten, seine Güte währet ewiglich. Also alle, die es ernst meinen mit Gott, die Gott ehren wollen, mit ihm rechnen. Und diese Aufforderung zu danken, das begründet der Beter ganz klar. Erstens, Gott ist freundlich und zweitens, seine Güte währet ewiglich. Doch warum ist es dem Psalmbeter so wichtig, das zu betonen? Warum sollen wir Gott danken? Anscheinend war es schon damals nicht unbedingt selbstverständlich. Wir brauchen immer wieder mal eine Erinnerung daran, um uns bewusst zu werden, was wir Gott verdanken, mit ihm erlebt haben. Gerade in unserer heutigen Zeit, in unserer Kultur, wird vieles als selbstverständlich hingenommen, erwartet. Und ein Wort des Dankes erklingt da eher selten. Und doch, wenn das Wort ausgesprochen wird, zaubert es ein Lächeln auf das Gesicht des anderen. Und auch Gott freut sich darüber, wenn wir ihm danken. Also, danken ist vielleicht doch nicht total out. Wir wollen heute in unserem Leben nachspüren, wo wir Gottes Güte erlebt haben und ihm dafür danken. Dazu werden wir eine kurze Zeugniszeit nach der Predigt haben. Und jetzt komme ich auch schon zu meinem zweiten Punkt. Ich bin in Gefahr. Wer hilft mir? In der Angst rief ich den Herrn an, und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Der Herr ist mit mir, mir zu helfen, und ich werde herabsehen auf meine Feinde. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Wir erleben durchaus, dass uns Menschen, Geschwister zur Seite stehen und helfen. Das ist super. Dafür ist Gemeinde da. Und Gott gebraucht auch andere Menschen, um uns beizustehen und Situationen zu verändern. Und dennoch, letztlich, die letzte Instanz ist Gott, auf den wir uns verlassen. Er ist treu, er steht zu seiner Verheißung, dass er für uns ist. Mir ist diese Stelle aus Jesaja 43, Vers 1 nochmal eingefallen, wo Gott uns zusagt: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und auch der Psalmbeter hat die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, sich auf Gott zu verlassen, statt auf Menschen. Selbst Fürsten, also Machthaber, Menschen mit Einfluss, kommen nicht an die Fähigkeiten, Kompetenzen, an die Macht Gottes heran. Und ein Mensch in einer Machtposition, der sich für dich einsetzt, super. Aber das ist nicht das Optimum. Gott dagegen hat den Überblick, ist beständig treu und hält seine Zusagen. Im Psalm spitzt sich die Situation zu und so hören wir weiter. Alle Völker umgeben mich, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben, ja, umringen mich, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich wie Bienen, sie entbrennen wie ein Feuer in Dornen, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Der Beter erlebt, wie er umgeben ist von Feinden, wie sie ihn umringen, wie der Kreis immer enger wird. Und schließlich formuliert er, dass sie ihn wie Bienen umgeben. Nicht eine einzelne Biene, die mal irgendwo da lang fliegt, sondern mehrere Bienen. Und dann weiß man nicht mehr, von welcher Seite kommt denn jetzt eigentlich hier der Angriff. Er ist in einer existenziellen Not. Und letztlich werden seine Feinde übergriffig und er erlebt: Man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir. Und obwohl ihn Menschen bedrängen, ihm zusetzen, ihn herumstoßen, bleibt er doch in dieser Krise nicht stecken. Er weiß und vertraut darauf, dass Gott ihm helfen wird. Und letztlich hat ihm Gott geholfen. Doch wie sieht das bei uns aus? Da gibt es Situationen, Konstellationen, die setzen uns zu. Die nehmen uns die Luft zum Atmen. Ich denke da mal an die Arbeitswelt. Du hast einen super Einsatz gebracht, die Lorbeeren dafür kassiert jemand anders. Oder jemand geht dich ganz hart an und spielt dir übel mit. Oder in der Schule, irgendjemand hat dich auf dem Kieker und am liebsten würdest du dich unsichtbar machen. Oder an der Uni, du hast dich geoutet als Christ und wirst belächelt oder blöd, vielleicht sogar aggressiv angemacht. Dir wird entgegengehalten: Halt dich mal mit deiner Auffassung zurück. Nimm das alles nicht so ernst, was Gott da sagt. Wer weiß, ob das für Gott nicht auch anders okay wäre. Pass du dich uns mal an. Oder in der Familie, im Freundeskreis erkrankt jemand sehr schwer und die Sorge, die Angst treibt dich um. Was tun? Resignieren? Allein versuchen, das Ganze zu handeln, aggressiv reagieren, Gott ins Boot holen? Wenn wir Gott in unserer Angst und Bedrohung anrufen, so können wir gewiss sein, dass er uns zuhört, dass er uns in dieser Situation sieht. Er kennt unser Herz. Es interessiert ihn, was uns umtreibt, und er wird uns trösten. Ich bin bei dir. Du bist nicht allein. Ich stehe zu dir, und sein Friede kommt in unser Leben, unser Herz. Und obwohl die Umstände vielleicht noch genauso sind, kommen wir innerlich in eine Freiheit. Stellt Gott unsere Füße auf weiten Raum. Wir müssen nicht in der Angst stecken bleiben wie so ein hypnotisiertes Kaninchen. Zurück zum Psalmbeter. Auch er proklamiert: Weil der Herr mit mir ist, mich nicht allein lässt, darum fürchte ich mich nicht. Schon Luther hat die Gläubigen aufgefordert, sich in ihrer Not an Gott zu wenden. Rufen sei zu lernen, hat er formuliert. Und im Gegensatz dazu nochmal das so aufgezählt, einfach nur da sitzen, Kopf hängen lassen, sich um sich selber drehen, im Selbstmitleid ertrinken. Er hat damals die Menschen aufgefordert, geh auf die Knie, heb Hände und Arme, gehen Himmel und breite vor Gott dein Anliegen aus. Nimm dazu einen Psalm oder das Vaterunser. Also richtig voller Ernsthaftigkeit vor Gott das Ganze darlegen. Und für Luther war ganz klar, dass Gott sich als der Stärkere dem Beter zuwenden wird und der Mensch stark wird in Gott. Und zu dieser Erwartungshaltung wollte er seine Mitmenschen motivieren. Auf die Frage, wer hilft mir in Gefahr, können wir ganz klar erkennen, Gott ist es. Und so komme ich zu meinem dritten Punkt. Mit Gott durch jede Situation, denn der Herr ist mächtig, er ist der Sieger. Hören wir zunächst, was der Psalmbeter formuliert hat. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Das ist die zentrale Aussage des Psalms, die zum Danken führt. Gott ist der Herr und er hat alle Macht, alle Stärke. Und weil dies der Psalmbeter erlebt hat, schreibt er diesen Psalm. Ein Gebet als Lied, als Bekenntnis. Und in der Erwartung, dass Gott ihn niemals verlassen wird, formuliert er weiter, Gott ist mein Heil. In ihm werde ich siegreich durch meine Umstände kommen. Weiter geht es, man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Wir kennen dieses Bild aus anderen Kontexten. Im Sport, der Sieger reißt die Arme hoch. Oder auch in der Politik, wo der rechte Arm gehoben wird. Ja, ich hab's geschafft. Schon damals war das ein ganz eindrucksvolles Bild. Und auch der Psalmist drückt damit aus, Gott ist immer der Sieger. Und weil Gott der Sieger ist, werden die Feinde dem Psalmbeter nicht niedermachen, sondern in der Kraft Gottes wird der Beter siegen und kann ausrufen, ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Das stellt letztlich auch so die Essenz seines Lebens dar. Anderen Menschen von den Taten Gottes zu erzählen, der uns errettet hat aus diversen schwierigen Situationen und sie somit einzuladen, sich auf diesen Gott einzulassen. Und so können auch wir sagen, mit Gott durch jede Situation. Denn der Herr ist mächtig und er ist der Sieger. Der nächste Vers, der stößt uns vielleicht auf. Ein Herr, der züchtigt, ein Herr, der erzieht. Und doch finden wir dazu Parallelstellen. In Sprüche 3, Vers 11, in Jeremia 10, Vers 24. Und ich bin ja nun Lehrerin von Hause aus und habe so gedacht, ja, warum erziehen Eltern, Lehrer, Kinder? Damit sie lernen, verantwortungsvoll und irgendwann selbstständig ihr Leben zu gestalten, in Gemeinschaft mit anderen. Erziehung ist was Sinnvolles. Der Psalmist kann hier ausrufen, der Herr hat mich schwer gezüchtigt, doch im Nachhinein kann er dies als sehr hilfreich ansehen. Ich komme zu meinem vierten und letzten Punkt. Ein dankbarer Lebensstil, wie sieht das aus? Hier in unserem Psalm geht es jetzt weiter in einem Wechselspiel, und zwar zwischen der Stimme des Einzelnen, was wir bisher gehört haben, und der Gemeinschaft. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Die Tore der Gerechtigkeit, das ist ein Bild für den Tempel Gottes. Und an dieser Stelle, an diesem Ort, als der Tempel noch stand, wurde der Psalm vermutlich dann auch gesungen und natürlich an anderen Orten. Einziehen durfte, wer die Gebote Gottes als richtig ansah. Uns macht das stellvertretende Opfer Jesu Christi gerecht, weil Gott nicht meine Schuld ansieht, sondern Christus, der für mich sich kreuzigen ließ. Und auch die folgenden Verse dürften uns vertraut sein. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Diese Verse tauchen im Neuen Testament mehrfach auf. Ich habe erst gedacht, Mensch, die gehören doch dahin. Sie tauchen auf in den Evangelien, der Apostelgeschichte und in den Briefen an die Gemeinden. Christus wird von den damaligen Bauleuten, den Schriftgelehrten, verworfen. Und Gott setzt ihn zum Eckstein für sein Volk, für die Nationen. Und auch der Beter im Psalm 118 fühlt sich zunächst wie ein weggeworfener Stein, den man nicht mehr gebrauchen kann. Feinde setzen ihm sehr zu und es endet fast tödlich. Doch Gott errettet ihn und der Beter kann fröhlich als Sieger aus der Bedrohung herausgehen. Wo erleben wir das? Menschen äußern sich negativ über das, was wir sagen oder tun. Doch Gott schätzt das. Wonach richte ich mich? Eine Freundin von mir ist vor etlichen Jahren an Krebs gestorben. Ihr war das elementar wichtig, was Gott zu ihrem Lebenswandel sagt. Das drückte sich aus bis in ein Lied hinein, was sie gerne bei ihrer Beerdigung gesungen haben wollte und was wir auch gemacht haben. Mir ist sie darin ein echtes Vorbild geworden. Was sagt Gott zu meinem Lebenswandel? Doch hören wir weiter im Psalm. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Eine ganz klare Einladung, sich über jeden Tag zu freuen, den Gott uns schenkt. Das taucht auch eben in der Gebetszeit schon auf. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! Ursprünglich heißt es hier, Hosanna, rette uns, Herr! Ein Ruf mit einer großen Leidenschaft. Mit diesem Vers aus Psalm 118 wurde Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem von der Menschenmenge gegrüßt. Und auch den nächsten Vers rief die jubelnde Menge Jesus zu und erkannte ihn damit als Sohn aus dem Geschlecht David an. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wenn wir Gott anbeten, mit Gebeten, mit Liedern, dann werden wir selbst dabei gesegnet. Denn wir dürfen in Gottes Gegenwart kommen und seine Nähe, sein Licht fällt auf unser Leben. Wir können Situationen anders wahrnehmen, eine weitere Perspektive erhalten und vielleicht spricht Gott ganz persönlich in unser Leben hinein. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Wer ist denn damit gemeint? Es sind die Leviten, die Gemeindeleiter, die Gemeindemitarbeiter. Sie teilen Segen aus, aber sie brauchen auch unser Gebet, unseren Segen. Und einander dürfen wir uns den Segen zusprechen, weil Gott die Quelle des Segens ist und wir als seine Priester die Aufgabe haben, diesen weiterzugeben. Wir werden nach der Predigt auch eine Zeit nochmal im Worship haben. Und wenn euch ein Anliegen wichtig wird, wo ihr sagt, ich möchte dafür gerne gesegnet werden, werden dort Mitarbeiter sein, die euch gerne dafür segnen. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Von Gott kommt das Licht und der Segen, finden wir auch zum Beispiel im Psalm 31, Vers 17. Gott, der sich offenbart. Für uns letztlich in seinem Sohn Jesus Christus, unserem Retter und Erlöser. Gott, der uns lehrt durch seinen Heiligen Geist und Zusammenhänge erkennen lässt, sein Wort, die Bibel verstehen lässt. Der Versteil schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Das ist vermutlich eine Anweisung, wie die Prozession der Anbeter vonstatten gehen soll. Der Psalm endet mit dem Bekenntnis. Du bist mein Gott und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Und noch einmal Vers 1 wortwörtlich und das fasst den ganzen Psalm zusammen. Danket dem Herrn. Denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Nachdem wir nun den ganzen Psalm durchgegangen sind, stellt sich die Frage, dankbar sein, was fördert solch einen Lebensstil? Ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht. Eine Möglichkeit, ich habe Gott mit irgendwas in den Ohren gelegen und ich erlebe, wow, genau das passiert. Gott ist drauf eingegangen. Dann kann ich auch direkt im Gebet danken. Oder ich erzähle einem anderen davon und gebe damit Gott die Ehre und ermutige andere. Oder ich schreibe mir auf, was ich mit Gott erlebt habe. Und wenn man da noch mal reinguckt, das ist manchmal sehr ermutigend. Vielleicht steckst du aber auch gerade in der Notlage drin. Und das Danken fällt dir echt schwer.
Mich beeindruckt da Samuel Koch. Er hat immer wieder Situationen, die ihm nochmal besonders zusetzen. Und er hat sich dann angewöhnt, eine sogenannte Dankesliste zu verfassen, Punkte durchzugehen. Wofür kann ich alles danken? Und er staunt dann darüber, für was er alles doch danken kann. Und ich dachte, wenn es mir richtig dreckig geht, vielleicht ist das einfach gut, mal zu gucken. Ich kann danken, dass ich atmen kann, dass ich lebe und es kommen immer mehr Punkte dazu. Oder du nimmst dir einen Dankpsalm als Anregung und wendest dich damit an Gott. Lasst es uns ausprobieren. Ein dankbarer Lebensstil führt zu mehr innerer Zufriedenheit und aus dieser heraus können wir unser Leben entspannter gestalten im Zwiegespräch mit Gott. Amen.